Klassenjustiz in Südbaden.
Einen schönen Sonntagabend. Wir haben Sonntag, den 9. Februar 2025 und ihr hört auf Radio Dreieckland 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de die Sendung Klassenjustiz in Südbaden. Heute mit zwei Beiträgen. Zum einen schauen wir nach Mannheim, das ist zwar nicht wirklich Südbaden, sondern Nordbaden. Dort gab es einen Prozess gegen einen Menschen, der zum Opfer von Polizeigewalt geworden war. Und wie es dann oft so passiert, wird nicht die Polizei angeklagt oder vor Gericht gestellt, sondern das Opfer der Polizeigewalt. Wie in diesem Verfahren dann das Urteil lautet, das erfahrt ihr im Anschluss an ein Stück Musik. Und später im Verlauf der Sendung hören wir noch einen Beitrag von Professorin Dr. Karin Rohami Wimmer, dem österreichischen Mitglied des Komitees zur Verhütung von Folter, dem Antifolterkomitee des Europarates. Sie hat kürzlich in Dortmund an der Fachhochschule im Rahmen der Tagung Schwerbehinderung im Justizvollzug einen Vortrag gehalten. Wir hören weitere Vorträge in den kommenden Monaten von dieser Veranstaltung, denn Radio Dreieckland war vor Ort und hat aufgezeichnet. Am Mikrofon heute Abend für euch ist Thomas.
Das ist ein Liebeslied über Zerstören und Erschaffen. Sie sitzen auf einer Parkbank, denn so fangen all die guten Dinge an. Doch es wird leider nichts werden, denn die Schöpfung braucht die Hurerei. Und damit kann man nichts zerstören, Zerstörung macht nur Spaß allein. Kann's ihm nicht verdenken, er denkt, das Leben wäre eine Vollzugsanstalt. Und er fühlt sich isoliert in seiner Zelle, schöpfen kann man nicht allein. Also träumt er von Zerstörung in der Nacht und er träumt von Anarchie. Das Mann von Anarchie, nur gemeinsam träumen kann er vorher nie. Als er mich dann anrief, fragte er, warum den Käfig niemand sieht. Und wo er Leute findet, irgendwo, um gemeinsam was zu bauen. Ich konnte nicht viel sagen, außer nachts träumt man immer nur allein. Entschuldigung, lass später reden, gerade habe ich leider keine Zeit. Als ich von dem Anschlag hörte, wusste ich, er ruft mich nie mehr an. Und trotzdem bin ich dankbar, jetzt muss ich selber nicht mehr ganz so viel zerstören. Denn ich bin eine Hure, die nicht so gut allein arbeiten kann. Ich schöpfe nur mit Lust und vielen Leuten, so wie sich's gehört. Und so endet mein Liebeslied an den wunderschönen Terroristen. Wenn wir unsere Welt fertig gebaut haben, denke ich an dich. Wir bauen dir eine Statue, der können die Leute dann die Hände schütteln. Und ich hoffe, du bist dann nicht mehr ganz so eingesperrt wie ich.
Es ist ein nasser, kalter Oktobermorgen 2023, als Clifford O. auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke von der Polizei angehalten wird. Er war auf einem E-Roller unterwegs, auf dem Weg nach Hause. Die letzten 12 Stunden hatte er im Pflegeheim gearbeitet und war müde. Die beiden Polizistinnen fragen nach seinem Ausweis und dann schnell danach, ob er Drogen oder Alkohol konsumiert habe. Beides verneint er. Aber immer wieder habe man auf einen etwaigen Konsum insistiert. Man bietet ihm an, eine Urinkontrolle vor Ort zu machen, was Herr O. ablehnt. Er werde doch nicht hier auf der Kurpfalzbrücke Urin abgeben, aber sicher auch nicht unter die Brücke dafür gehen. Als er im Verlaufe des Gesprächs mit der Polizei seine Chefin anrufen möchte, damit diese der Polizei bestätigt, dass er bis eben noch gearbeitet hat, eskaliert die Lage. Der männliche Polizist will ihm das Handy aus der Hand reißen. Die beiden rangeln. Schließlich presst der Polizist Herrn O. gegen die Brüstung der Brücke, sodass O. nur noch das dunkle Wasser tief unter sich sieht. Er schreit laut um Hilfe, steht Todesängste aus. Wie geht es ihm heute, über ein Jahr später? Dazu Clifford O.
Es hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe von nichts kein Interesse mehr. Keine Lust, was zu machen. Auch mit meinem Kind war auch schwer. Früher habe ich mit ihm mehr gespielt oder so, aber in letzter Zeit, ich bin so geschlossen. Manchmal versuche ich es zu vergessen, aber es geht nicht, weil die Sache nicht zu Ende war. Psychisch auf die Arbeit merke ich auch manchmal Vergesslichkeit. Ich schlafe oft in der Nacht sehr spät. Es hat mir wirklich in den letzten 2 Jahren wirklich kaputt gemacht.
Am Ende wird Clifford O. eine 10 cm lange blutige Schramme im Gesicht davontragen. Auf den Boden gedrückt, Polizei auf seinen Beinen kniend, gefesselt in ein Polizeiauto verfrachtet, nicht angeschnallt, in rasanter Fahrt durch die Innenstadt. Im Mannheimer Polizeirevier, nackt ausziehen bis auf die Unterhose. Der Atemalkoholtest ergibt 0,0 Promille. Auch die Analyse des im Revier abgenommenen Blutes ergibt keinerlei Auffälligkeiten. Als er später die Polizistinnen anzeigt, folgt prompt deren Gegenanzeige. Mittlerweile ist es Ende Januar 2025, als das Amtsgericht Mannheim über die Vorwürfe gegen Clifford O. verhandelt. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzliche Körperverletzung, tätlicher Angriff. So lauten die Anklagepunkte. Die Verfahren gegen die beiden Polizeibediensteten wurden eingestellt. Der Vorsitzende Richter Chingi, zwar schon über 15 Jahre Richter, aber erst seit 6 Monaten Strafrichter, setzt gleich zu Anfang den Ton. Er habe auf eine Einstellung des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft gedrängt, denn es gebe seiner Ansicht nach Ungereimtheiten zwischen den Aussagen der Polizistinnen einerseits und objektiven Videoaufnahmen andererseits. Dann schildert Clifford O. nochmals das Geschehen und wie sehr es ihn auch noch heute psychisch belastet. Er sei Polizistinnen gegenüber immer freundlich aufgetreten. Und als er 2016 aus Nigeria nach Deutschland kam, sei er von Deutschen so freundlich aufgenommen worden. Er habe eine Pflegeausbildung machen können und er zahle auch seine Steuern. Anschließend wird das Video der städtischen Kamera vorgeführt. Es zeigt die Szenerie von Oktober 2023 in stummen Szenen. Man sieht einen ruhigen Clifford O., der plötzlich geradezu angefallen wird von dem Polizisten. Ein Raunen geht durch das Publikum. Leuchtlinie, die Beratungsstelle für Betroffene rassistischer Gewalt, hatte zu solidarischer Prozessbegleitung aufgerufen und die Sitzbank war bis auf den letzten Platz gefüllt. Nachdem sich das Publikum wieder beruhigt hatte, ist weiter zu sehen, wie der Polizist Herrn O. umklammert, gegen das Brückengeländer presst, wie Herr O. schließlich zu Boden gerungen wird und plötzlich weitere Polizistinnen eintreffen. Einer der Polizisten habe, so sagt O. im Prozess aus, noch Penner zu ihm gesagt. Anschließend verliest der Richter einen Vermerk des Polizisten, der Clifford O. angegriffen hat. Denn aktuell befindet sich dieser Beamte im Krankenstand. Angeblich geradezu sanft habe er Herrn O. behandelt, sich stets um Deeskalation bemüht, obwohl O. angeblich hysterisch reagiert habe. Dann habe O. sich langsam rückwärts bewegt und man habe einen möglichen Fluchtversuch abwehren müssen. Da er selbst bei dem Gerangel gestürzt sei und eine Hüftprellung erlitten habe, werde er zivilrechtlich gegen Herrn O. vorgehen. Er stelle Strafantrag und werde keine Entschuldigung akzeptieren. Weder ein angeblich hysterisches Gebaren des Herrn O. war auf dem Video zu sehen, noch, dass er sich langsam von den Polizistinnen wegbewegte. Dann wird die einzige Zeugin des Prozesses vernommen, die 22-jährige Polizistin Frau M. Sie gibt letztlich das, was schon im Vermerk ihres Kollegen stand, wieder. Auch das sich langsame sich rückwärts wegbewegen erwähnt sie. Was ihr dann in der Befragung durch den Verteidiger von Herrn O. den Hinweis einträgt, sie solle sich mal nicht angewöhnen, die Unwahrheit zu sagen. Sie gibt schließlich zu, den Vermerk ihres Kollegen gelesen zu haben, bevor sie ihren eigenen zu Papier brachte. Nachdem die Zeugin entlassen ist, versucht es der Richter nochmal mit einer Anregung zur Verfahrenseinstellung. Die Sitzungsstaatsanwältin lehnt ab, denn in einem Fall wie hier sei ein Freispruch gerechter als eine Einstellung. So plädiert sie dann auch. Die Diensthandlung der Polizistinnen sei nicht rechtmäßig gewesen. Denn es stehe nicht fest, dass Herr O. eine Blutentnahme auf dem Revier tatsächlich angedroht worden sei. Zudem belege das Video, dass mindestens in Teilen die Aussagen der Polizistinnen nicht zuträfen. Rechtsanwalt Patrick Senghaus, der Herrn O. vertritt, schloss sich diesem Plädoyer vollinhaltlich an. Er betonte, dass er immer wieder mit solchen Fällen zu tun habe. Immer gelten Polizeiaussagen als fast unumstößlich. Nach dem letzten Wort von Clifford O., der sich bei den anwesenden solidarischen UnterstützerInnen bedankt, verkündet der Richter dann ohne Sitzungspause direkt einen Freispruch. Warum Herr O. freigesprochen wurde, dazu Rechtsanwalt Senghaus.
Weil die Aussagen der Polizisten in dem Vermerk nicht in Einklang zu bringen waren mit dem Video, das wir auch gesehen haben. Weil die Vermerke schlichtweg unwahr waren, die angefertigt wurden.
Der Richter merkte noch an, dass gegen rechtswidrige Diensthandlungen Notwehr zulässig sei. Deshalb habe sich Herr O. hier auch wehren dürfen. Dies sei sein erster Freispruch, den er verkünde, und der Fall werde ihm in Erinnerung bleiben. Wie geht es Clifford O. mit dem Freispruch?
Ich fühle mich gut, die Rechtsart besiegt. Ich seit 2 Jahren diesen Fall durch meine Verhandlungen, Besprechungen. Es ist endlich vorbei und ich freue mich.
Gibt es ein strukturelles Problem bei der Polizei? Dazu Rechtsanwalt Senghaus.
Es gibt dieses strukturelle Problem, weil Polizistinnen einen Vertrauensvorschuss einfach genießen. Immer, was die sagen, das muss ja stimmen, weil es sind ja Polizisten. Und das ist halt leider oder Gottes recht häufig auch nicht der Fall.
Was würde in Fällen wie diesen helfen?
Durch mehr Videoüberwachung des öffentlichen Raums. Es ist nicht das erste Mal, als das ein Video auch dem Verteidiger seinen Kopf gerettet hat.
Und zum Schluss nochmal Clifford O. Was hat die solidarische Unterstützung auch jetzt im Prozess für ihn bedeutet?
Es war toll. Ich habe nicht von dieser Unterstützung erwartet. Also ich weiß, dass viele Leute kommen, aber nicht so viel wie heute. Es hat mich wirklich gefreut. Es zeigt Liebe. Es zeigt, dass wir so für jeder füreinander da sein, nicht gegeneinander. Liebe gewinnt immer.
Liebe mich, liebe mich, liebe mich, liebe mich. Komm, mein süßes, liebes Mädchen, lass mich dir schenken. Ich hab auch ein schönes Bettchen und das, was du brauchst. In mir wirst du finden, was ich selbst nie schätzen konnte. Willst du mich ergründen, willst du mich festbinden? Liebe mich, liebe mich, bis ich die süße Flamme beißt. Liebe mich, liebe mich. Komm, mein süßes, liebes Mädchen, willst du in mir wecken, was vielleicht irgendwo schläft? Morpheus ist sehr gut zu mir. Bin ich dann erstmal erwacht, werde ich vielleicht lieben, werde ich vielleicht leben, doch nicht jetzt und hier. Liebe mich, nicht, dass ich es zu schätzen weiß. Liebe mich, bis ich die süße Flamme beißt. Liebe mich, Wenn ich wirklich fühlen könnte, bräuchte ich dich doch nicht, solange ich Nemi heiß. Komm, mein süßes, liebes Mädchen, niemand kennt mich wirklich gut. Willst du nicht die Erste sein, die mir den Gefallen tut? Du wirst in mir vieles finden, stille Wasser sind doch tief. Was fandest du in dieser Kloake, als ich mit dir schlief? Kannst du denn nicht sehen, wie ich hier in Flammen steh? Asche regnet auf mein Haupt, ich langsam untergeh. Mich in Flamme wenig, meine Haut verbrennt sie nicht. Lass dich von ihr fressen, deine Seele fittert mich. Liebe mich, nicht, dass ich es zu schätzen weiß. Liebe mich, bis ich die süße Flamme beiß. Liebe mich, wenn ich wirklich fühlen könnte, bräuchte ich dich. Doch nicht zu lang, ich nehme mich heiß. Niemand sieht, dass süßes Gift, weil ich brenne, willst du mich? Mein Feuer frisst dich auf, doch das nimmst du blind in Kauf. Bist du dann erst ausgebrannt, hab ich dich erst in der Hand. Werf ich dich weg, lass dich liegen. Tja, wie konntest du mich lieben? Liebe mich, liebe mich, liebe mich, liebe mich. Ich liebe nicht, dafür bin ich schon zu lange tot. Ich brauche nichts, nichts als ein Schluck göttliches Blut. Ich lebe nicht, ich brenne nur in Ewigkeit. Ich liebe nicht, was vom Feuer übrig bleibt.
Das war Liebe mich von der Band Szenen und Benehmen. Und jetzt schauen wir nach Dortmund, denn in Dortmund hat im letzten Monat eine Fachtagung stattgefunden an der Fachhochschule Dortmund in Kooperation mit Diploma der privaten Hochschule und in Kooperation mit dem Strafvollzugsarchiv an der Fachhochschule Dortmund. Thema lautet Menschen mit Behinderung in der Haftanstalt. Heute hören wir einen Vortrag von Frau Professorin Dr. Karin Rohami Wimmer. Sie ist österreichisches Mitglied im Komitee zur Verhütung von Folter des Europarates. Sie wird sprechen zu dem Thema Menschen mit Behinderung in Haft aus Sicht des Europäischen Antifolterkomitees. Im Laufe der nächsten Monate hören wir dann noch Vorträge unter anderem von Pamela Papst, einer Fachanwältin für Strafrecht aus Berlin, von Friederike Asche. Sie promoviert am Fachbereich Architektur der Fachhochschule Dortmund. Sie will sprechen über die architektonischen Aspekte zur Barrierefreiheit in Haftanstalten. Eine Musiktherapeutin wird noch zu hören sein, ebenso Professor Dr. Oliver Tholmein aus Hamburg. Aber jetzt erst einmal der Vortrag aus Österreich von Frau Professorin Dr. Karin Rohami Wimmer.
Ich bin das österreichische Mitglied im CPT, so heißt es abgekürzt. Ich werde Ihnen heute einen Einblick über die Arbeit von unserem Komitee machen. Einerseits werde ich darüber berichten, was wir bei unseren Besuchen vorfinden und andererseits welche Empfehlungen dann wir im Laufe der Jahre bzw. Jahrzehnte daraus entwickelt hatten, mit einem spezifischen Blick auch auf Menschen mit Behinderungen. Der vollständige Name, wie wir schon vom Herrn Professor gehört haben, ist Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher erniedrigender Behandlung und Strafe. Das deutet auf zwei Dinge hin. Auf der einen Seite geografisch. Es geht um den Europarat und seine 46 Länder. Also EU ist 27, nur kurz zur Erinnerung. Europarat ist größer, älter. Bei uns geht es von Aserbaidschan bis Island. Das heißt, es ist auch eine ziemliche Herausforderung, weil natürlich auch die Länder inhaltlich total unterschiedlich sind und damit auch die Situationen, die wir in einzelnen Institutionen vorfinden, sehr unterschiedlich sind. Und thematisch geht es eben nicht nur um Folter an sich, sondern um die ganze Bandbreite von unmenschlicher, erniedrigender Behandlung und Strafe. Das Komitee wurde eben in den 1990er Jahren zur Durchsetzung, zur Durchsetzung des Folterverbots vom Europarat gegründet. Wir besuchen Hafteinrichtungen, um zu prüfen, wie Menschen behandelt werden, denen die Freiheit entzogen wird. Und zu diesen Hafteinrichtungen gehören natürlich vordergründig Gefängnisse, aber auch Jugendhaftanstalten, also in unterschiedlichen Ländern sind die Jugendlichen teilweise nicht in Gefängnissen, sondern in eigenen, ich würde jetzt einmal sagen, semipädagogischen Einrichtungen, zum Beispiel in der Schweiz oder in Irland gibt es solche Spezialeinrichtungen. Ja, dann schauen wir uns auch die Polizei an, aber auch Psychiatrie, forensische Psychiatrie, Abschiebehaftanstalten, also Immigration Detention Centers und auch, wir haben vermehrt jetzt auch einen Schwerpunkt auf soziale Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind sehr oft geschlossene Systeme, jetzt nicht nur, dass man nicht raus kann, man kann auch von draußen nicht rein, das hat die Architektin vorhin auch ganz gut geschildert, dass man Bewilligungen braucht, um in ein Gericht reinzukommen, um in eine Justizanstalt reinzukommen. Und darum ist externes Monitoring in diesen geschlossenen Institutionen besonders wichtig. Das Mandat von uns ist eben Prävention von unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung durch Besuche. Ich bringe ein bisschen nach vor, um ein bisschen Zeit einzusparen, damit wir nicht so lange aufs Mittagessen warten müssen. Geschlossene Systeme, wer schaut denn noch hin? Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte trägt maßgeblich zur Umsetzung des Folterverbots bei. Und zwischen dem CPD, also dem Komitee zur Verhütung von Folter, und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der auch in Straßburg sitzt, das ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit, gibt es große Synergien. Also das heißt, wir als Komitee schauen immer wieder, wenn wir Situationen sehen, wird es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon unter Artikel 3, also unter das Folterverbot subsumieren. Der Gerichtshof auf der anderen Seite, wenn er einen Fall beurteilen muss, schaut immer wieder, was hat denn das Komitee insgesamt zu diesem Land festgestellt, wie ist denn diese Situation dort. Das heißt, wir schauen aufeinander und daher habe ich Ihnen auch heute einige EGMR-Entscheidungen zu Menschenbehinderungen mitgebracht, einfach auch um ein bisschen zu verdeutlichen, zu unterstreichen, was ist denn unsere Sicht vom CPD und was hat denn der Gerichtshof dazu. Wir haben als Komitee einen unbeschränkten Zugang zu allen Orten, wo Menschen gegen oder irgendwie sind, also zu Einrichtungen, wo es einen Freiheitsentzug gibt. In diesen Orten dürfen wir uns frei bewegen. Das ist manchmal gar nicht so einfach durchzusetzen. Manche probieren dann immer wieder auf, uns mit gewissen Schmähs zu folgen, zu sagen, na, die sind gefährlich, wenn wir mit denen reden. Wir würden sie gerne begleiten zu ihrer eigenen Sicherheit und sie wissen schon, wir haben, ja, es ist dann auch oft so, dass wir zu zweit zum Beispiel zu einer Zelle gehen und einer von uns steht dann immer draußen und schaut, ob die Justizwachebeamtinnen eh irgendwie den gehörigen Abstand halten und nicht irgendwie dann mit dem Ohr an der Tür klicken, um zu schauen, was wir da besprechen. Wir haben unbeschränkten Zugang zu Personen. Das heißt, wir können natürlich, wir sprechen am Anfang immer mit den Anstaltsleitungen, wir dürfen aber mit allen MitarbeiterInnen sprechen, auch mit allen BesucherInnen. Und ganz, ganz wichtig ist, wir führen immer Interviews mit den Personen, denen die Freiheit entzogen ist. Wir haben auch Zugang zu allen Informationen, die wir zur Umsetzung von unserem Mandat brauchen. Das heißt, wir dürfen in Krankengeschichten reinschauen, wir dürfen in alle Akten reinschauen, aber wir schauen uns auch immer wieder Video-Footages an, also das heißt Videoüberwachungssysteme, weil wir auch immer wieder hören, da und da ist was passiert, dann lassen wir uns auch das Videomaterial geben und schauen das durch. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber immer wieder hilft es uns dann, bestimmte Bestätigungen für bestimmte Vorwürfe dann zu kriegen. Ja. Die Mitglieder des CPD, ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von den aktuellen Mitgliedern. Wir sind unabhängige und unparteiische Expertinnen aus verschiedenen Fachbereichen. Also wir haben Juristinnen unter uns, aber auch Ärztinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Expertinnen aus dem Polizeiwesen und aus dem Gefängniswesen. Unabhängigkeit bedeutet, wir vertreten nicht den Staat, für den wir gewählt wurden, und wir nehmen auch nicht an Länderbesuchen von unserem eigenen Staat teil. Also das heißt, ich werde nie einen Länderbesuch zu Österreich machen. Ja? Ich darf Länderbesuche zu Deutschland, zu Schweiz, zu Liechtenstein machen, aber nicht zu Österreich. Das derzeitige deutsche Mitglied ist die Frau Professorin Wössner, die ist forensische Psychiaterin. Wir werden auch immer wieder auf den Besuchen vom Sekretariat begleitet. Das sind Mitarbeiterinnen, die beim Europarat angestellt sind. Das sind Juristinnen, die eine große Fachexpertise haben und uns auch helfen bei den Länderinformationen. Wir haben im Laufe der Jahre einfach eine Methodik entwickelt, wie wir unsere Feststellungen treffen. Das heißt, wir greifen zurück auf Triangulation von Informationen, sprich wir überprüfen immer wieder Informationen, die wir bekommen. Wir schauen, dass wir zum Beispiel, wenn uns jemand in einem Interview was erzählt, dann schauen wir, okay, gibt es andere Personen, die das bestätigen können? Also wir fragen dann gezielt auch sehr breit nach, um zu schauen, ob diese Information hält oder nicht. Eben auch durch Videomaterial schauen wir das manchmal an, durch eigene Beobachtungen, aber auch durch Unterlagen, also zum Beispiel Krankengeschichte. Drum, wir haben immer Ärztinnen mit. Wenn es zum Beispiel Vorwürfe gibt zu Misshandlungen, dann schauen wir, ob es zum Beispiel Aufzeichnungen in den Krankenakten gibt, ob es irgendwelche forensischen Spuren zum Beispiel gibt, wo man dann sagen kann, aha, das passt zu der Schilderung, die wir in den Interviews gehört haben. Was passiert mit den Informationen, die wir bei den Besuchen sammeln? Nach jedem Besuch übermitteln wir an das Land einen recht umfangreichen Bericht. In dem Bericht sind unsere Feststellungen drinnen, aber auch Empfehlungen und Kommentare und Auskunftsersuchen. Das heißt, wir stellen gezielt Fragen an den Staat und bitten den dann um ein Antwortschreiben und eine Reaktion auf unseren Besuchsbericht. Es ist ganz wichtig, dass wir Dialog führen mit den Staaten. Das heißt, wir haben zu bestimmten Themen, wenn uns was unter den Fingernägeln brennt, auch außertourliche High-Level-Talks. Hier habe ich so ein Bild mitgebracht. Da haben wir High-Level-Talks in Albanien gehabt zum Thema forensische Psychiatrie, weil wir dort einen Schwerpunktbesuch zum Beispiel hatten und wir gerne wollten, dass wir wissen, wie schaut es denn mit unseren Empfehlungen aus und wie gedenkt denn der Staat mit Menschen mit Behinderungen dort weiterhin umzugehen. Wichtig ist es zu wissen, dass wir keine Untersuchungsbehörde sind. Wir sind auch kein Gericht, aber wir sind ein Präventionsmechanismus. Das heißt, durch unsere Besuche wollen wir unmenschliche oder erniedrigende Behandlung verhindern, indem man immer wieder nachschaut und fragt. Es ist auf staatlicher Ebene wird der Professor Klaus Hofer dann berichten vom nationalen Präventionsmechanismus, den es ja in Deutschland auch gibt, aber wir machen das eben auf Europaebene. Das heißt, wir ergänzen durch unsere Berichte die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Selbstverständlich legen wir bei unserer Arbeit sehr großen Wert auf die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse bestimmter Kategorien von Gefangenen. In unseren Besuchsberichten und Empfehlungen betont das CPT, wie wichtig es ist, spezifische Faktoren, die zu einer erhöhten Verletzlichkeit führen, zu berücksichtigen. Das kann sein Behinderungen, das kann sein Alter, es können geschlechtsspezifische Aspekte sein, die für bestimmte Kategorien von Gefangenen zu einer großen Belastung sein, wenn da ihre Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. In Bezug auf Menschen mit Behinderungen, wir können es eh schon erahnen von den Vorträgen, die davor waren, ist leider bei unseren Besuchen sehr, sehr oft festzustellen, dass in vielen Fällen die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen nicht gewahrt werden, die verletzt werden, indem deren spezifische Bedürfnisse nicht adäquat berücksichtigt werden. Sie sind mitunter erniedrigenden Haftbedingungen ausgesetzt. Das sind so die Problembereiche, die wir uns bei unseren Besuchen meistens anschauen. Also da geht es einmal um die Platzierung, um die Unterbringung. Dann Kernmandat ist natürlich immer wieder, gibt es Misshandlungsvorwürfe, wie schauen dann die materiellen Bedingungen in den Haftanstalten aus, gibt es viele Überbelegungen, weil immer wenn es Überbelag gibt, dann gibt es auch Folgeprobleme dadurch natürlich. Wie schaut es aus mit sinnvoll erlebter Beschäftigung? Wir haben halt schon gehört über Zugang zu Arbeit und limitierter Zugang zur Arbeit für Menschen mit Behinderungen, das hat der Professor Dollmann sehr gut ausgeführt, aber A, gibt es ausreichend sonstige Beschäftigungen. Wie schaut es aus mit dem Ausgang ins Freie? Also bei einem von meinen ersten Besuchen war ich in einer Abteilung, wo es auch 4 Rollstuhlfahrerinnen gibt. Das war zwar alles unter Anführungszeichen wunderbar barrierefrei, auch der Zugang zum WC und zur Dusche, aber die konnten nicht ins Freie rausgehen. Ja? Das heißt, da gab es dann Schwellen und da mussten sie erst recht wieder getragen werden und waren auf die Hilfe von anderen angewiesen. Ja? Dann, wie schaut es aus mit Personal? Gibt es ausreichend Personal, aber ist das Personal auch gut genug ausgebildet und gibt es eine Varietät an Personal oder gibt es nur Justizvollzugsbeamtinnen und wenig andere Professionen? Wie schaut es aus mit der medizinischen Behandlung und vor allem mit der Einwilligung in die Behandlung? Also da streifen wir auch wieder den Bereich der Zwangsbehandlung, was besonders im Bereich der Forensik immer wieder auch ein großes Thema ist. Wie schaut es aus mit sonstigen Zwangsmaßnahmen, ja, Einzelhaftfixierungen und so weiter? Und haben die Personen Rechtsmittel, die Möglichkeit eben zum Beispiel auch auf Legal Aid zurückzugreifen, also haben die Zugang zu Rechtsanwältinnen, die sie unterstützen, Rechtsmittel gegen die Haft oder die Haftlänge oder die spezifische Haft zu ergreifen und wird ihre Unterbringung auch regelmäßig evaluiert. Ja? Also wenn man sozusagen ein unter Anführungszeichen normaler Gefangener ist, weiß man ja meistens, wie lange die Haft dauert. Aber in der Forensik zum Beispiel ist das schon einmal überhaupt nicht so klar. Ja? Da ist Ende offen. Ja? Wir haben das heute eh schon ein paar Mal gestreift, aber das ist natürlich ein großes Problem und da schauen wir immer wieder, gibt es da wirklich gute Evaluierungen, dass man immer wieder schaut, okay, wird das auch wirklich ernst genommen. Ja? Und für bestimmte, ich habe nur ein paar Themenblöcke jetzt herausgegriffen, weil sonst könnt ihr wahrscheinlich 3 Stunden mit Ihnen reden, um Ihnen einfach ein bisschen aufzuzeigen, wie unsere Arbeit in Bezug auf Menschenbehinderungen ausschaut. Zu schnell mit meinen Unterlagen. Ja, das erste ist einmal die Platzierung im Haftsetting. Also wir sind auf Situationen gestoßen bei unseren Besuchen, wo wir sagen, das ist unmenschlich oder erniedrigend. Besonders betroffen, also oft sind die Gefängnisbedingungen schlecht und besonders betroffen sind dann Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die bei denen wirkt sich dann oft besonders schwer aus. Und wir sagen dann, wenn diese Haftbedingungen so schlecht sind, dann ist es wichtig, dass für diese Personen alternative Vorkehrungen getroffen werden, weil eine fortgesetzte Inhaftierung für diese Personen zu unerträglichen Situationen führt. Ja? Wir haben zwar gehört, Menschen mit Behinderungen sind gleich zu behandeln wie andere, aber das sind dann Situationen, wo man sagt, da sind die Haftbedingungen so schlecht, da muss man diese Personen wirklich aus diesem Haftsetting rausnehmen. Was haben wir denn gesehen? Wir haben gesehen, Überbelegungen, kein Zugang zu warmem Wasser, keine Heizungen, Ungeziefer in Haft und so weiter. Ja? Und das sind dann Situationen, die für sich alleine schon unmenschlich und erniedrigend sein können. Ja? Genau. Was haben wir gesehen? Ich habe eben mal gesehen, das war jetzt kürzlich bei einem Besuch, da war massiv überbelegt, da waren 10 Personen in einer Zelle und eine Person war psychosozial beeinträchtigt und die hat dann eine akute Psychose bekommen und ist nicht unterstützt worden. Es war sehr spannend, weil der Gefängnisarzt nämlich zufälligerweise auch Psychiater war, aber der hat irgendwie, weiß ich nicht warum, irgendwie nichts gemacht. Die Person hat dann angefangen irgendwie zu randalieren, weil es in ihrer Psychose ihre einzige Ausdrucksmöglichkeit war, zu zeigen, wie sie mit dieser Situation nicht mehr zurechtkommt. Und die Folge war, dass diese Person dann in den Keller, in ein Einzelhaft-Setting untergebracht war und weiterhin ohne medizinische Versorgung. Das ist eben so ein Folgeproblem von einer Überbelegung. Ja? Und das ist für sich alleine schon wirklich, kann zu einer erniedrigenden Behandlung führen natürlich. Was wir auch immer wieder sehen, ist so eine uneinheitliche Zuständigkeit. Ja? Da gibt es immer so ein bisschen auf Ebene der Ministerien. Ist das Gesundheitsressort zuständig oder ist das Justizressort zuständig? Beide sagen, irgendwie lieber nicht mit dieser Gefängnispopulation, mit der wollen wir nichts zu tun haben, da gibt es dann immer wieder Diskussionen. Ja. Was wir auch mit Sorge betrachten, ist europaweit ein Anstieg von forensischen Patientinnen und zu wenig geeignete Einrichtungen dafür. Ich habe Ihnen jetzt exemplarisch einige Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mitgebracht. Bei Bayram gegen Türkei ging es um ein unpassendes Setting. Wir haben heute schon mehrfach über Insassen gesprochen mit einer körperlichen Behinderung. Auch hier ging es um eine Person mit einer Querschnittlähmung, die sich nicht aus eigener Kraft fortbewegen konnte. Bei ihm war es so, dass sein Bett im ersten Stock war, die Toilette war im Erdgeschoss. Und der musste immer wieder von seinen Mithäftlingen runtergetragen und wieder raufgetragen werden, wann er auf die Toilette musste. Die Regierung konnte nicht erklären, warum sie ihn in ein Gefängnis verlegt haben, wo das Setting gepasst hätte oder wo er zumindest auf einer Ebene Bett und Toilette hätte. Und der Gerichtshof hat in dem Fall gesagt, das ist ein Verstoß gegen Artikel 3, das ist eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, wenn eine Person sich nicht aus eigener Kraft fortbewegen kann und man auf die Hilfe von Dritten angewiesen ist, um die Toilette zu besuchen oder so in dem Fall auf die Hilfe von Mithäftlingen. Ja, ich komme jetzt ein bisschen näher auf die materiellen Haftbedingungen zu sprechen. Wir sehen sehr, sehr unterschiedliche Haftbedingungen. Wir sehen manchmal schöne, unter Anführungszeichen schöne Sachen auch, also neue Gefängnisse, die gut ausgestattet sind, wo es eben diesen Familien, diesen offenen Vollzug gibt. Also die Kolleginnen waren gerade in Norwegen und haben irgendwie berichtet, dass dort teilweise sehr neue Gefängnisse gibt, wo man ins Grüne schauen kann, weil wir zuerst über Architektur gesprochen haben. Das macht natürlich was mit Personen, wenn man eine ruhige Umgebung hat, wenn man Zellen hat, die kleiner sind, wo die Temperaturregulation passt, den Jahreszeiten angemessen und so weiter. Wir sehen aber weitaus häufiger schlechte Haftbedingungen, bis sehr schlechte Haftbedingungen, die sich einfach für Menschen mit Behinderungen sehr nachteilig auswirken können, also überfüllte Schlafsäle, dann Zugang zu Duschen nur ein- bis zweimal im Monat, unzureichendes Mobiliar, also sehr, sehr oft sehen wir, dass es nur pro Zelle eine Sessel gibt, wann überhaupt, und oft auch keine Tische, das heißt, das Essen muss dann auch auf dem Bett eingenommen werden. Manchmal, besonders im forensischen Setting, sehen wir, dass Personen Uniformen tragen müssen, ja, das heißt so Art Jogginghosen oder Pyjama. Vor kurzem haben wir überhaupt gesehen, die haben so schwarze T-Shirts gehabt, wo vorne das Logo von der forensischen Institution drauf war und hinten ja der Name von der Institution drauf gestanden ist, das war besonders elegant. Ja, und sehr, sehr oft ist auch die Möglichkeit, nicht viele Personen persönliche Gegenstände zu verwandeln. Und die haben oft nicht viel, ja, und da ist ein Foto und so weiter wirklich ein wichtiger und großer Schatz. Und wenn das weg ist, ist es wirklich ein Schlimm. Und wir sind eben der Ansicht, dass das CPD, dass materielle Haftbedingungen an sich eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung darstellen können. Und wir haben das immer wieder sehr ausführlich in unseren Berichten ausgeführt, sodass der Gerichtshof auch seine Auslegung zu Artikel 3 ausweiten konnte. Ein Fall ist Stratimiri gegen Albanien. Da ging es um inadäquate Haftbedingungen im Gefängnisspital und da hat eben der Gerichtshof sich direkt auf den Bericht vom Europäischen, also von uns bezogen auf das CPD. Ein sehr bekannter Fall, der ist aber auch schon ein bisschen älter, aber ich finde, er ist trotzdem leider noch immer sehr aktuell, ist Price gegen United Kingdom. Sie ist eine Frau mit einer körperlichen Behinderung, die war gezwungen, dass sie in ihrem Rollstuhl schläft, weil das Bett nicht adäquat war. Das hat für sie Verletzungsgefahr beherbergt und sie konnte auch mit ihrem Rollstuhl nicht zu ihrem Bett zufahren. Sie hat dann auch wahnsinnig gefroren im Rollstuhl in der Nacht und sie war auch am männlichen Bediensteten angewiesen, der ihr helfen musste, damit sie ihre Notdurft verrichten konnte. Also es war ein Mann sozusagen, der sie auf die Toilette begleitet hat. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, das ist ein Verstoß gegen das Folterverbot. Dann haben wir auch noch den Fall Vincent gegen Frankreich. Da ging es um einen Beschwerdeführer, der querschnittgelähmt war. Da hat auch der Gerichtshof einen Verstoß gegen Artikel 3 der Konvention festgestellt, weil der seine Zelle nicht ohne fremde Hilfe verlassen konnte. Das heißt, er war quasi eingesperrt in diesem Gefängnis, also nur mal eingesperrt, also sowieso eingesperrt, aber dann nur mal auf diesen engen, beschränkten Raum. Also die Kollegin hat zuerst gesagt, 9 Quadratmeter in Deutschland, aber es ist in vielen, vielen Ländern viel, viel weniger, viel, viel kleiner. Ja? Also wir haben es wirklich als Unterstandardgrenze bei Mehrpersonenhaftraum 4 Quadratmeter und sogar das wird oft unterschritten. Also 4 Quadratmeter finde ich jetzt wirklich schon sehr, sehr wenig, ja, bei Mehrpersonenhaftraum. Aber man muss sich vorstellen, wenn man da 24/7 irgendwie ist. Und darum hat der Gerichtshof gesagt, das ist ein Verstoß gegen Artikel 3, obwohl das gar nicht die Absicht vom Staat jetzt aktiv war, den zu erniedrigen oder zu demütigen. Also was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass der Gerichtshof da gesagt hat, Artikel 3 kann verletzt sein, selbst wenn keine Absicht dahinter steht. Einfach nur, weil man das duldet sozusagen, diese schlechten Bedingungen, die Personen da immer wieder sehen müssen. Medizinische Behandlung im Haftsetting ist natürlich auch ein sehr, sehr sensibler Bereich. Ja? Zum Schutz ihrer Gesundheit haben inhaftierte Personen das Recht, den gleichen Zugang zu haben wie draußen. Ja? Also das heißt, nicht besser, aber auch nicht schlechter. Das heißt, es ist immer wieder auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine medikamentöse Therapie alleine nicht ausreicht, sondern dass es auch andere Formen von Therapien gibt und dass die Therapien eben ganzheitlich, aber auch individuell zu erfolgen haben. Und individuell heißt abgestimmt auf die einzelne Person, zu schauen, was hat denn die für Bedürfnisse. Und dann ist natürlich auch noch immer das Thema der Einwilligung. Und für eine Einwilligung braucht es natürlich eine Aufklärung. Und damit eine Aufklärung, das wissen wir Juristinnen sehr gut, damit eine Aufklärung gültig ist, muss sie einer Format und in einer Sprache erfolgen, die man gegenüber versteht. Ja? Wir alle wissen schon, dass das nicht immer bei Ärztinnen so einfach ist, wenn uns die was erklären, dass wir das auch wirklich verstehen. Aber besonders in einem Setting, in einem Haftsetting, wo man, was eh schon an sich eine Stresssituation ist, muss das Bemühen besonders sein und noch dazu dann vielleicht für Personen, die noch besondere Unterstützung brauchen aufgrund vielleicht einer intellektuellen Beeinträchtigung oder einer psychosozialen Beeinträchtigung. Ja, wir sind auch der Ansicht, dass Haftanstalten keine geeigneten Orte sind für Menschen mit schweren psychosozialen Problemen, wenn es eben keine eigene Abteilung gibt, die spezialisiert ist auf diese Population. Das heißt, wenn es keine geeignete Ausstattung gibt und kein geeignetes Personal. Und sehr, sehr oft ist es so, dass es in diesen Spezialgefängnissen oder dann teilweise nur Justizvollzugswachebeamtinnen gibt und kaum oder überhaupt kein medizinisches Personal, das eigentlich ausgebildet ist, mit diesen Personen zu arbeiten. Ja. Da finden wir ja, eigentlich geht es und eigentlich müssen diese Personen dann in ein anderes Setting verlegt werden. Was sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazu? Der hat wiederholt festgestellt, dass die Inhaftierung von kranken Personen ein Problem sein kann im Hinblick auf Artikel 3, wenn angemessene medizinische Versorgung in der Haft nicht gewährleistet werden kann. Ja? Also jetzt nicht nur in Bezug auf psychosoziale Probleme, sondern einfach in der Gesamtheit. Und er hat gesagt, in der Gesamtheit betrachtet, gibt es drei Gesichtspunkte, wo man drauf schauen muss. Das erste ist, in welchem Gesundheitszustand befindet sich diese Person denn überhaupt? Das zweite, gibt es grundsätzlich eine Angemessenheit der medizinischen Versorgung, also jetzt objektiv betrachtet in der Haft? Und das dritte ist dann auch das Individuum heruntergebrochen, ist diese Inhaftierung ratsam für die Person, um die es jetzt geht? Ja, das ist irgendwie das. Diese Einbettung, diese drei Gesichtspunkte, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte prüft. Wir haben da gehabt einen Fall, ich weiß nicht genau, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Kukuruk gegen die Ukraine. Da litt der Beschwerdeführer an einer chronischen Schizophrenie und der hat sich beschwert, dass er Misshandlungen in der Haft ausgesetzt war, die haben nämlich Folgendes gemacht, die haben den Handschellen angelegt und haben dann in Einzelhaft gegeben. Ja? Und da hat auch der Gerichtshof gesagt, das ist ein Verstoß gegen Artikel 3, gegen das Folterverbot, nämlich die Tatsache, dass der psychisch kranke Beschwerdeführer 7 Tage lang ohne psychiatrische Begründung oder Behandlung in Handschellen gelegt wurde und hat gesagt, das ist, das geht nicht. Ja? Und er hat weiter gesagt, überhaupt dieses Anlegen von Handschellen in der Einzelhaft deutet auf jeden Fall darauf hin, dass es keine angemessene medizinische Betreuung in diesem Setting gab. Dann haben wir gehabt Helal in Frankreich. Da war der Beschwerdeführer an den unteren Gliedmaßen gelähmt und hat ein Inkontinenzproblem gehabt. Er hat argumentiert, dass diese fortgesetzte Haft eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung ist, der Beschwerdeführer. Da hat der Gerichtshof gesagt, die fortdauernde Inhaftierung an sich ist keine Verletzung von Artikel 3. Was es aber dann schon zu einer Verletzung von Artikel 3 gemacht hat, ist, dass er keine Rehab-Angebote bekommen hat, also keine Rehabilitationstherapie in der Haft bekommen hat. Und die Haftbedingungen an sich so schlecht waren, dass das in der Zusammenschau, also keine ausreichende Reha, plus die schlechten Haftbedingungen dazu geführt haben, dass Artikel 3 verletzt wurde. Nämlich, wir haben das zuerst da wieder bei dem Vortrag von der Architektur gehört, es war eh ganz gescheit, dass die vor mir war, da haben wir nämlich das Problem gehabt, dass es keine Dusche gab, die zugänglich war für diesen Beschwerdeführer. Das heißt, der konnte sich auch nicht selbstständig waschen. Und dann hat er nämlich auch noch an den Stadtgerichte gesagt, dass die Hilfe eines Mithäftlings beim Waschen reicht nicht aus, um die Pflicht des Staates zur Gesundheit und Sicherheitsvorsorge zu erfüllen. Also er hat gesagt, lieber Staat, das geht nicht. Ja? Ihr könnt die Mithäftlinge dafür verantwortlich machen und dann sagen, passt eh alles. Das war Kaprikowski gegen Polen. Das war ein Beschwerdeführer, der an einer schweren Epilepsie gelitten hat, weitere neurologische Erkrankungen gehabt hat und auch noch psychosoziale Gesundheitsprobleme. Der war sehr, sehr lange, viele Jahre im Gefängnis und die Ärzte haben immer wieder darauf hingewiesen, dass er eine fachärztliche Behandlung braucht und eine ständige Betreuung benötigt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist seine Gesundheit ernstlich gefährdet. Ja? Der Staat hat das ignoriert, hat ihn in ein normales Haftsetting gesetzt. Und hier hat der Gerichtshof insbesondere betont, und das habe ich Ihnen da jetzt als Zitat an die Wand geworfen, dem Beschwerdeführer musste bewusst sein, dass er jederzeit Gefahr lief, einen medizinischen Notfall mit äußerst schwerwiegenden Folgen zu erleiden und die meiste Zeit keine sofortige medizinische Hilfe zur Verfügung war. Ja? Und da hat der Gerichtshof gesagt, das ist auch ein Verstoß gegen Artikel 3. Das muss man sich vorstellen, weil das ist natürlich auch mit Angst verbunden. Ja? Wenn man eh schon so ausgeliefert ist, und man ist ausgeliefert, wenn man in Haft ist, und dann weiß man, okay, ich bin wirklich so krank, dass die Ärzte sagen, ich soll eigentlich gar nicht da sein. Ja? Und wenn ich jetzt auch noch einen Anfall kriege, dann ist nicht einmal ein Mediziner da. Also da hat man ja Todesangst. Ja? Gut, jetzt komme ich zu den angemessenen Vorkehrungen, die heute auch schon des Öfteren erwähnt wurden. Die sind definiert in der UN-Behindertenrechtskonvention in Artikel 2. Da steht drinnen, was darunter zu verstehen ist. Da geht es eben darum, ich wiederhole es trotzdem kurz, obwohl es halt schon ein paar Mal gefallen ist, dass es um die Möglichkeit geht, gleichberechtigt mit anderen Personen, denen die Freiheit entzogen ist, am Leben in der Einrichtung teilzunehmen. Und zwar geht es da nicht nur um physische Sachen, sondern auch um den Zugang zu Arbeit, um den Zugang zu Medizin, um den Zugang zu Therapie. Auch die Nelson Mandela Rules, das sind so Regeln von der UN, die speziell für das Haftsetting ausgearbeitet wurden, die betonen auch, dass die Verweigerung angemessener Vorkehrungen zu Lebensbedingungen führen kann, die Misshandlung und Folter gleichkommt. Wir als Komitee haben für diesen Zweck eine Checkliste erarbeitet für die Beurteilung der Besuchen. Einfach, die haben wir immer mit, damit wir irgendwie schauen können, okay, was können angemessene Vorkehrungen sein, weil da geht es jetzt nicht nur um bauliche Gegebenheiten, sondern das ist viel weiter zu sehen. Einfach um schneller mal irgendwie auch zu checken, gibt es denn sowas. Ja, meine letzte Gerichtsentscheidung, es gab eben auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bei den Kollegen Ungarn, da ging es um eine Person mit einer Hörbehinderung und einer intellektuellen Beeinträchtigung, die hat Gebärdensprache nicht gekonnt und sie konnte auch nicht lesen und nicht schreiben und die wurde über einen längeren Zeitraum inhaftiert. Und in dieser Entscheidung, das war eine der ersten, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auf die UN-Behindertenrechtskonvention Bezug genommen hat, nämlich auf den Artikel 2, auf den Artikel 3 und auf den Artikel 14, von dem wir heute schon recht viel gehört haben, da hat der Gerichtshof bedauert, dass die Behörden keine wirklich geeigneten Maßnahmen ergriffen haben. Und das geeignete Maßnahme stellt er eben in Zusammen, also in Verbindung zu diesen angemessenen Vorkehrungen in der UNBRK und hat gesagt, das hat zu einer Situation geführt, die einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung gleichkommt und hat er hier eine Verletzung zu Artikel 3 festgestellt. Ja, wenn Sie weiter interessiert sind an unseren Berichten oder an Rechtsprechung vom Gerichtshof, habe ich Ihnen da hier den Link in den Folien gegeben, die natürlich sehr gerne geteilt werden können. Und hier auch noch von unserer ehemaligen Präsidentin ein Zitat mitgebracht, da war eine sehr inspirierende Frau, die hat gesagt, Standards keep developing, das heißt, wir müssen uns fortbewegen in unserem Denken, Standards must und works goes on. Es gilt für alle von uns. Es sind hier viele Leute aus der Praxis oder angehende Personen, die in diesem Umfeld arbeiten. Also ich glaube, wir brauchen alle viel Energie, viel Kraft und aber auch Tagungen wie diese, damit wir uns einfach auch austauschen können und uns immer wieder klar machen, wie wichtig dieses Thema ist. Danke.
Das war ein Vortrag von Frau Professorin Dr. Rohami Wimmer aus Österreich, gehalten am 16. Januar 2025 in Dortmund zum Thema Menschen mit Behinderung in der Haftanstalt. Und sie hat gesprochen aus der Perspektive des Anti-Folter-Komitees. Damit neigt sich die Sendung ihrem Ende entgegen. Ihr könnt sie in der Wiederholung hören am 10. Februar 2025 um genau 11 Uhr hier auf Radio Dreieckland. Und die nächste reguläre Ausbruchssendung, die könnt ihr hören in 2 Wochen am 23. Februar, Sonntag, den 23. Februar um 21 Uhr. Ausbruch, die Antirepressionswelle. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Thomas.
Na beleza da mistura, faço o mundo meu lugar. Saliva dela.